Ja, wir haben heute einen langen Bibelabschnitt vor uns, und zwar die Kapitel 13 bis 22 aus dem Buch Josua. Und natürlich können wir die jetzt heute Morgen nicht alle lesen, sonst könnte ich einfach direkt nach dem Lesen Amen sagen. Das wäre natürlich eine schnell vorbereitete Predigt, aber ihr könnt die gerne daheim durchlesen, diese Kapitel. Ich werde heute einige Auszüge daraus lesen, aber nicht die kompletten Kapitel 13 bis 22, sondern einzelne Abschnitte daraus. Ich gebe eine kurze Zusammenfassung davon, was da so drin steht in diesen Kapiteln. Also die Kapitel 13 bis 19, die drehen sich hauptsächlich darum, welcher Stamm von Israel welches Gebiet im Land Kanaan bekommt. Und wie dann auch die einzelnen Städte heißen, die einzelnen Stämme bekommen. Könnt ihr euer Kanaanäisch dran proben, wenn ihr das mal durchlest, ob ihr das fehlerfrei hinkriegt. In Kapitel 20, da werden dann die Zufluchtsstädte bestimmt. Das waren die Städte, in die jemand fliehen konnte, wenn er aus Versehen jemand umgebracht hat. Also wenn ein Unfall war, meine ich beim Holzhacken oder wo auch immer, und er aus Versehen jemanden erschlagen hat, ohne das zu wollen, konnte er in diese Zufluchtsstätte fliehen, damit er dem Bluträcher entgeht, also derjenige, der Blutrache nehmen möchte, sodass er nicht zu Unrecht getötet wird. Dahin konnte er fliehen, die werden dort bestimmt im Kapitel 20. In Kapitel 21 geht es dann um die Städte, in denen die Leviten gewohnt haben. Und im Kapitel 22, da werden die Stämme, die im Ostjordanland leben, die werden entlassen. Das ist ein grober Überblick jetzt über diese Kapitel, die wir uns heute anschauen. Ich möchte, wie gesagt, nur einzelne Begebenheiten heute Morgen herausgreifen, auf die etwas genauer eingehen. Aber davor möchte ich noch beten. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass wir dein Wort lesen können. Vielen Dank, dass wir sehen, es ist kein Märchenbuch, wo drin steht, es geschah irgendwann in einem fernen Land, sondern da werden Städte genannt, da werden Flüsse genannt, da werden Grenzen genannt, Völker, da werden Daten genannt. Vielen Dank, dass wir daran sehen, wie zuverlässig dein Wort ist und ja, dass heute noch genauso wahr ist wie damals. Bitte hilf du uns, dein Wort zu verstehen, hilf du mir, dein Wort richtig weiterzugeben und hilf uns allen, das, was wir hören, auch in unserem Leben umzusetzen. Amen. Ich habe die Predigt jetzt einfach mal genannt, die Landnahme, Ausschnitte und Einblicke. Und die erste kleine Begebenheit, die ich mit euch etwas genauer anschauen möchte, die steht im Kapitel 14. Josua Kapitel 14, die Verse 6 bis 14. Also Josua Kapitel 14, die Verse 6 bis 14. Ich lese aus der Übersetzung von Hermann Menge. Da traten die Judäer vor Josua in Gilgal, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisite, sagte zu Josua: Du weißt selbst, was der Herr zu Mose, dem Manne Gottes, in Bezug auf mich und auf dich in Kades Barnea gesagt hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kades Barnea zur Auskundschaftung des Landes aussandte, und ich erstattete ihm Bericht, wie ich in meinem Herzen wirklich dachte. Meine Volksgenossen aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt, während ich dem Herrn, meinem Gott, vollen Gehorsam bewies. Da sprach Mose an jenem Tage folgenden Schwur aus: Fürwahr, das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dir und deinen Nachkommen auf ewige Zeiten als Erbesitz zuteil werden, weil du dem Herrn, meinem Gott, vollkommen gehorsam gewesen bist. Und nun hat mich der Herr, wie du siehst, seiner Verheißung gemäß noch 45 Jahre am Leben erhalten, seit der Zeit, als der Herr jenes Wort zu Mose gesprochen hat und während die Israeliten in der Wüste umhergezogen sind. Und so bin ich jetzt 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so rüstig wie damals, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie jetzt noch zum Kriegsdienst, zum Ausmarsch und zur Heimkehr ausreichend. So überweise mir nun dieses Bergland, von dem der Herr damals gesprochen hat. Du selbst hast ja damals gehört, dass es dort noch Enakiter und große feste Städte gibt. Vielleicht ist der Herr mit mir, sodass ich sie nach der Verheißung des Herrn aus ihrem Besitz vertreiben kann. Da segnete Josua den Kaleb, den Sohn Jephunnes, und verlieh ihm Hebron als Erbesitz. Auf diese Weise ist Hebron an Kaleb, den Sohn Jephunnes, den Kenisiten, als Erbesitz bis auf den heutigen Tag gekommen, weil er nämlich dem Herrn, dem Gott Israels, vollen Gehorsam bewiesen hatte. Die Predigt hat insgesamt heute 5 Punkte, weil die letzten hatten bloß 2, deswegen muss ich ein bisschen was nachholen, damit es im Schnitt wieder auf 3 kommt. Und der erste Punkt, der heißt heute Kaleb, der rüstige Rentner. Ja. Kaleb und Josua waren die zwei Kundschafter, oder waren zwei der 12 Kundschafter, die Mose damals ausgesandt hatte, um das Land Kanaan auszukundschaften. Ihr kennt die Geschichte sicherlich vom Bibellesen, vielleicht sogar aus der Kinderstunde. Die 12 sind ausgegangen, haben sich das angeschaut, haben gesehen, wunderbares Land, aber es hat befestigte Städte und es sind viele starke Völker, die da drin wohnen. 10 von den Kundschaftern haben danach gesagt, oh, das Land ist zwar schön, aber ist alles ganz furchtbar, wir werden das niemals einnehmen können. Wir sehen vor den Einwohnern des Landes aus wie Heuschrecken, die werden uns fertig machen, wir haben keine Chance, dieses Land einzunehmen. Josua und Kaleb waren die beiden, die gesagt haben, ja, das stimmt, das Land ist gut und das sind befestigte Städte, aber der Herr ist mit uns, wir werden dieses Land einnehmen. Aber das Volk hat damals auf die 10 anderen Kundschafter gehört und sie haben angefangen zu murren, wie so oft, haben sich aufgelehnt gegen die Führung von Mose und auch gegen Gott selbst. Und weil sie so gemurrt haben, hat Gott sie dadurch bestraft, dass sie 40 Jahre lang noch durch die Wüste ziehen mussten, dass sie das Land nicht einnehmen durften und dass alle, die zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre und älter waren, in diesen 40 Jahren Wüstenwanderung sterben mussten. Nur 2 Männer haben das überlebt, es waren Kaleb und Josua. Kaleb war damals 40 Jahre alt, jetzt war er 85. Er musste also 45 Jahre lang auf die Belohnung warten, die ihm Mose damals zugesprochen hat. Weil er so treu berichtet hat und dem Volk Mut machen wollte, hat er gesagt, du bekommst dieses Land, das du ausgekundschaftet hast. Und er musste 45 Jahre darauf warten, bis er diese Belohnung in Empfang nehmen konnte. Und da sehen wir, wie wichtig Geduld in unserem Leben ist. Aber Geduld fällt uns schwer. Wir wollen alles möglichst sofort haben. Merkt es vielleicht in eurem täglichen Leben, wenn ihr auf eine WhatsApp-Nachricht schreibt und länger als 2 Minuten kommt keine Antwort, dann wird man schon so ein bisschen hibbelig. Wenn man eine E-Mail schreibt und man bekommt am selben Tag keine Antwort darauf, fragt man sich langsam, ob sie eigentlich ankam. Oder wenn ich was online einkaufe und auf Kaufen klicke und mit PayPal bezahle und am nächsten Tag ist es noch nicht in der Post, dann frage ich mich, ist da was schiefgelaufen? So ungeduldig sind wir irgendwie. Wir wollen alles und möglichst sofort. Und das weiß die Werbung auch. Da gibt es ja verschiedene Angebote. Kaufe jetzt, zahle später. Kaufe jetzt, zahle erst in 100 Tagen. Kaufe jetzt und finanziere es mit 0%. Gibt es alles. Ich will es jetzt, ich will es sofort und ich will alles. Und ich denke, wir kennen unsere Ungeduld und manchmal, da beten wir wahrscheinlich, Herr, bitte gib mir Geduld, aber bitte schnell. Wird schwierig. Geduld lernt man durch geduldig sein. Ich glaube nicht, dass es da irgendeine Abkürzung gibt, sondern Geduld lernt man dadurch, dass ich geduldig bin, dass ich es lerne. Und dazu brauche ich wieder Geduld. Naja. Und Kaleb, der hat Geduld gelernt. Er kam nicht direkt nach der Eroberung von Jericho zu Josua, also am Anfang der Landnahme, sondern erst am Ende. Kam nicht gleich und hat darum gebeten, dass er das Erbteil bekommt, sondern er hat wirklich gewartet, bis die Eroberung vom Land Kanaan soweit abgeschlossen war. Und dann kam er zu Josua und hat ihm seine Bitte vorgetragen. Ich glaube, dass er in diesen 40 Jahren Wüstenwanderung und in den insgesamt 45 Jahren, die er da gebraucht hat, bis er das Land einnehmen konnte, wirklich Geduld gelernt hat. Und ich wünsche mir, dass wir das schneller lernen, dass wir nicht 45 Jahre oder 40 Jahre durch die Wüste wandern müssen, um Geduld zu lernen. Aber wahrscheinlich ist Geduld zu lernen ein lebenslanges Lernfeld. Der Kaleb, der war rüstig bis ins hohe Alter. Er konnte mit 85 noch sagen, ich bin heute noch so fit, wie ich mit 40 war. Und das ist schon was Besonderes. Er konnte mit 85 noch befestigte Städte erobern und andere Völker vertreiben. Er konnte das Land in Besitz nehmen, das ihm verheißen war. Und da ist die Frage, was war denn sein Geheimnis? Würde man doch gern wissen. Was war es bei ihm? War es eine bestimmte Sportart? Hat er sich vielleicht vegan ernährt? Oder hat er alle Tipps aus der Apothekenumschau befolgt? Ich denke eher nicht. Und selbst wenn wir genau wüssten, was er alles getan hat, wir können nicht einfach Kalebs Leben nehmen und dann sagen, wir machen es heute genauso und dann sind wir auch noch bis 85 fit, bis ins hohe Alter. Wir können es nicht einfach eins zu eins umsetzen oder ein Buch draus schreiben, 7 Schritte zu einem rüstigen Rentnerleben oder wie auch immer. Aber wir können eine Sache vom Kaleb lernen. Und das wird hier ganz besonders betont im Vers 14, Josua 14, Vers 14. Da heißt es, auf diese Weise ist Hebron an Kaleb, den Sohn Jephunnes, den Kenisiten, als Erbesitz bis auf den heutigen Tag gekommen, weil er nämlich dem Herrn, dem Gott Israels, vollen Gehorsam bewiesen hatte. Weil er gehorsam war, deswegen konnte er das machen. Und wie viel Leid hätte sich das Volk Israel ersparen können, wenn es so gehorsam gewesen wäre wie Kaleb. Wenn sie damals gesagt hätten, ja, das Land ist befestigt, ja, da sind große und starke Völker drin, aber unser Gott ist stärker. Und wenn er uns dieses Land verheißen hat, dann werden wir es einnehmen können. Sie hätten sich 40 Jahre Wüstenwanderung erspart. Und wie viel Leid hätten du und ich uns schon ersparen können, wenn wir mehr Wert auf Gehorsam Gott gegenüber gelegt hätten, statt unseren eigenen Wünschen nachzujagen? Die Frage kannst du dir bloß selber beantworten. Wir können also von diesem rüstigen Rentner Kaleb mindestens 2 Dinge lernen. Erstens Geduld und zweitens Gehorsam. Denn der zweite Punkt, den ich rausgreifen möchte aus diesen vielen Kapiteln, habe ich genannt, wertvoller als Haus und Hof. Und zwar ist da ein Stamm in diesem Volk Israel, der kein geschlossenes Siedlungsgebiet bekommt in diesem Land Kanaan, und es ist der Stamm Levi. Von allen anderen wird beschrieben, wo ihre Grenze verläuft, bis zu welchem Fluss oder bis zu welchem Gebirge, an welchen Städten entlang ihre Grenze verläuft. Bei den Leviten nicht. Sie bekommen einzelne Städte zugeteilt. Aber ich lese euch mal vor, was immer wieder auch von den Leviten da drinsteht, in den Kapiteln 13 bis 22. In Kapitel 13, Vers 14 heißt es, nur dem Stamme Levi hatte Mose keinen Erbesitz verliehen. Die Feueropfer des Herrn, des Gottes der Israeliten, die sind dessen Erbesitz, wie er ihm zugesagt hat. Oder auch im Kapitel 13, Vers 33, dem Stamme Levi aber hatte Mose keinen Erbesitz gegeben. Der Herr, der Gott Israels, der sollte ihr Erbesitz sein, wie er ihnen zugesagt hatte. Und Kapitel 18, Vers 7, dort steht, denn die Leviten erhalten keinen Landbesitz unter euch, weil das Priestertum des Herrn ihr Erbteil ist. Die Leviten, die waren dazu bestimmt, im Tempel des Herrn zu dienen. Das war ihre Arbeit. Sie mussten also nicht noch extra Felder bestellen oder irgendeinem Handwerk nachgehen. Nein, sie haben gelebt von dieser Arbeit im Tempel. Und in Kapitel 13, Vers 33, da heißt es ausdrücklich, der Herr, der Gott Israels, der sollte ihr Erbesitz sein. Ihr wichtigster Besitz, ihr größter Schatz, das waren nicht hektarweise Weizenfelder oder der neueste Mähdrescher, der neueste Traktor, nichts, was man irgendwie hätte sehen oder anfassen können, sondern ihr größter Schatz war der lebendige Gott. Ihm haben sie gedient, ihm waren sie ergeben, oder zumindest war das mal die Theorie, so hätte es sein sollen. Wir wissen aus der Geschichte Israels, dass da auch vieles schief lief, aber so sollte es sein. Und das erinnert mich daran, dass wir als Christen ja auch einen Schatz haben, den niemand sieht. Und wir haben diesen Schatz auch dann, wenn viele von uns nicht den großen, sichtbaren Reichtum haben. Ich weiß nicht, ob ihr noch die Werbung kennt, die vor vielen, vielen Jahren mal im Fernsehen lief, wo, ich weiß nicht, war es von der Sparkasse oder von irgendeiner anderen Bank, wo dann einer herkommt und seine Bilder zeigt, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Das können wir nicht unbedingt sagen. Aber wir können was viel Besseres sagen. Wir können sagen, mein Herr, mein Heiland, mein Retter, mein Gott. Und das ist vielleicht auf den ersten Blick nicht so beeindruckend, als wenn ich in einer großen Villa wohne und mir jeden Tag überlegen kann, ob ich jetzt Maserati oder Porsche oder Ferrari fahre. Aber in 100 Jahren, wenn der Porsche längst verrostet ist und die Villa vielleicht baufällig, dann haben wir unseren Schatz immer noch. Und dann ist er auch für alle sichtbar. Und der Apostel Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2, Geliebte, schon jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden. Wir wissen jedoch, dass wenn diese Offenbarung eintritt, wir ihm, also dem Auferstandenen, gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist unser Schatz, den wir als Christen haben, der viel um ein Vielfaches über das hinausgeht, was man auf der Erde ansammeln könnte. Aber wenn du so gestrickt bist wie ich, dann schaust du vielleicht manchmal auch neidisch auf die anderen, auf die, die scheinbar mehr haben als du. Und dabei haben wir als Christen doch was keiner von den anderen hat. Was viel, viel wertvoller ist, wo daneben aller irdischer Reichtum verblasst. Nichts ist mehr wert als die Gewissheit, unserem Gott zu gehören. Nichts auf dieser Welt kann das ersetzen. Und das möchte ich mir neu vor Augen halten und vielleicht magst du mitmachen. Von den Leviten heißt es in Josua 14, Vers 4 außerdem, den Leviten aber gab man keinen Teil am Landbesitz, sondern nur Städte, in denen sie wohnen konnten und deren Weideplätze für ihr Vieh, das sie besaßen. Und in Kapitel 21, die Verse 1 bis 41, habe ich vorher schon erzählt, da werden diese einzelnen Städte aufgezählt, in denen die Leviten wohnen sollten. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man, diese Städte, die waren über das ganze Siedlungsgebiet Israels verteilt. Egal, wo man in Israel gewohnt hat, irgendwo in der Nähe, da lebten auch die Leviten. Und man konnte also immer jemanden finden, wenn man ein geistliches Anliegen hatte, mit dem man darüber reden konnte, der einem Rat geben konnte, der sich auskannte mit dem Gesetz Gottes und dem um Rat fragen konnte. Der eigentliche Gottesdienst Israels, der hat sich abgespielt in der Stiftshütte oder später im Tempel in Jerusalem. Aber dadurch, dass die Leviten überall verstreut im ganzen Land gelebt haben, da blieb dem Volk sicherlich besser im Bewusstsein, ja, dass sie das Volk Gottes waren, weil diese Priester und Tempeldiener dort gelebt haben. Und es war ja so, dass die Leviten immer wieder zu ihrem Dienst in den Tempel einrücken mussten, nach Jerusalem, egal wo sie gewohnt haben. Sie mussten dorthin reisen und haben dann einige Tage oder eine Woche im Tempel gearbeitet. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Gesprächsthema war dann im Ort, wenn es dann hieß, bei der Familie XY ist der Vater jetzt wieder nach Jerusalem gegangen, der dient jetzt eine Woche im Tempel. Wenn dann der Vater zurückkam und seinen Kindern und seiner Frau erzählt hat, was er alles erlebt hat und ja, von diesem herrlichen Tempel oder von der Stiftshütte, die da steht, von dem Räucheraltar, von dem Brandopferaltar und wie herrlich es ist, diesem lebendigen Gott dienen zu dürfen, dann war das bestimmt was Besonderes. Und das hat es dem Volk im Bewusstsein gehalten, wie, was sie für ein Vorrecht haben, so einem Gott dienen zu dürfen. Und sicherlich wäre es praktischer gewesen für die Priester und für die Leviten, wenn sie in Jerusalem gewohnt hätten. Dann hätten sie einen kürzeren Arbeitsweg gehabt. Und sie hätten sich nicht die ganze Zeit mit den Leuten abgeben müssen, die ja vom Tempel und von den Opfern allem keine Ahnung haben. Sie hätten einfach um den Tempel rum in ihrem heiligen Dorf leben können und wären unter ihresgleichen gewesen und ja, hätten da ihr frommes Dasein leben können. Und vielleicht wünschen wir uns das als Christen manchmal auch. Ich hatte solche Gedanken schon manchmal, dass ich denke, wir eröffnen einfach eine christliche Siedlung, ein christliches Dorf, irgendwo mitten im Wald und da geht alles schön christlich zu, wir haben uns alle lieb. Und wir müssen uns nicht mit den ganzen Weltmenschen auseinandersetzen, die so gemein sind und die uns ausnutzen wollen und alles ist wunderbar. Naja, manche grinsen. Es wird wahrscheinlich auch nicht so wunderbar sein, diese christliche Siedlung, aber manchmal hat man diese Gedanken. Und Gott hat uns auch nicht dazu erlöst, dass wir christliche Siedlungen oder fromme Dörfer bauen, sondern er möchte uns dazu gebrauchen, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Und Salz, das wissen wir, ist nur dann wirklich gut, wenn es im Essen verteilt ist, nicht wenn es in Klumpen da im Essen mit drin ist. Gott möchte, dass wir Salz und Licht in dieser Welt sind, dass wir verteilt sind hier in dieser Welt und unter diesen Menschen als sein Licht scheinen. Gott möchte dich gebrauchen, dort, wo er dich hingestellt hat. In deiner Klasse, in deinem Beruf, in deiner Verwandtschaft, in deiner Nachbarschaft, in deinem Freundeskreis, dort, wo du bist, dort kannst du Menschen auf den größten Schatz, den es gibt, hinweisen. Kommen zum dritten Punkt. Ich habe ihn genannt, nimm an, was Gott dir gibt. Und dazu lese ich Josua 17, die Verse 14 bis 17. Josua Kapitel 17, die Verse 14 bis 17. Da wandten sich die beiden Josef-Stämme an Josua und trugen ihm Folgendes vor. Warum hast du mir nur ein Los und einen einzigen Anteil als Erbbesitz gegeben, obgleich ich doch ein zahlreiches Volk bin, da der Herr mich bisher gesegnet hat? Josua antwortete ihnen, wenn du ein zahlreiches Volk bist, so ziehe doch in den Wald hinauf und schaffe dir dort im Lande der Pheresiter und der Rephaiter durch Ausrodung des Waldes Raum zum Wohnen. Wenn dir das Bergland Ephraim zu enge ist. Da entgegneten die Nachkommen Josefs, das Bergland reicht für uns nicht alle aus. Alle Kanaanäer aber, die unten in der Ebene wohnen, haben eiserne Streitwagen. Sowohl die, welche in Bethzean und den dazugehörigen Ortschaften, als auch die, welche in der Ebene Jezreel wohnen. Da antwortete Josua den beiden Josef-Stämmen Ephraim und Manasse, du bist ein sehr zahlreiches und sehr starkes Volk. So sollst du nicht nur ein Los erhalten, denn ein Bergland wird dir zuteil werden. Da es Wald ist, musst du ihn ausroden, dann werden auch die Ausläufer dir zuteil werden. Denn du wirst die Kanaanäer vertreiben, wenn sie auch eiserne Wagen haben und wenn sie auch stark sind. Also Josef-Stämme sind nicht so ganz zufrieden mit dem, was sie bekommen haben. Wir könnten nachlesen, was sie genau bekommen haben, aber wahrscheinlich sagen uns die Städte und Grenzen nicht viel, deswegen lassen wir das heute bleiben. Aber offensichtlich war da viel Wald dabei in ihrem Land. Und ja, da wo Wald wächst, kann ich jetzt eben nicht direkt Weizen ansehen, das ist allen klar. Und dann noch dazu haben ein paar Feinde noch im Land gelebt und das war für sie auch schwierig. Also kommen sie zu Josua und beschweren sich, das, was du uns gegeben hast, das reicht nicht aus, wir wollen mehr. Und Josua verwendet dann die Argumente, die sie bringen, verwendet er gegen sie. Er sagt zu ihnen, wenn ihr so zahlreich seid, dann packt doch gemeinsam an, rodet den Wald und vertreibt die Kanaaniter. Also macht was draus aus dem, was ihr bekommen habt. Und ich finde mich in diesem Verhalten von den beiden Stämmen ein Stück weit wieder. Ich bin auch schnell dabei, dass ich mich innerlich oder auch für andere hörbar anfange zu beklagen. Nicht darüber, dass jetzt unsere Wohnung zu klein wäre oder so, aber vielleicht manchmal darüber, was für Fähigkeiten ich habe. beziehungsweise welche Fähigkeiten ich nicht habe und gerne hätte. Herr, warum kann ich nicht so sein wie der und der? Herr, warum habe ich diese Fähigkeit nicht? Herr, warum muss ich immer wieder mit derselben Sünde kämpfen? Vielleicht geht es euch auch so, dass ihr manchmal gern anders wärt, dass ihr andere Fähigkeiten hättet. Und ähnlich ging es den beiden Josef-Stämmen. Das, was wir haben, das ist zu klein, das ist zu unbrauchbar. Und dabei war es eigentlich ein sehr schönes Land, was sie bekommen haben. Und mit Fleiß und mit Gottvertrauen, da konnte man richtig was draus machen. Und Josua hatte den Blick dafür, dass das geht. Und er sagt ihnen in Vers 18, und das lese ich jetzt aus der Schlachterübersetzung: Das Bergland soll dir gehören, wo der Wald ist. Den rode dir aus, und die Ausläufer des Waldes sollen dir gehören, denn du sollst die Kanaaniter vertreiben, auch wenn sie eiserne Streitwagen haben und mächtig sind. Er sieht also das Potenzial, was in diesem Gebiet steckt, was ihnen zugewiesen wurde. Und er sieht auch, dass es den beiden Stämmen durchaus möglich ist, dieses Potenzial zu erschließen. Ich glaube, dass auch wir das manchmal lernen müssen, zu sehen, was Gott uns gegeben hat, statt neidisch auf das zu sehen, was andere haben. Jeder von uns hat von Gott Talente bekommen, die wir entdecken und die wir entwickeln dürfen. Und die wir dazu entdecken und entwickeln dürfen, um damit wieder anderen zu dienen. Und da müssen wir manchmal vielleicht auch, im Bild gesprochen, ein paar Bäume ausreißen, Bäume fällen oder gegen eiserne Streitwagen kämpfen, um da weiterzukommen. Aber jeder von uns hat was von Gott bekommen. Jeder ist von Gott begabt. Und vielleicht brauchen wir manchmal einen kleinen Anstoß, so wie die Stämme Ephraim und Manasse, um das zu entdecken. Mir wurde das ein Stück weit klar bei uns in der Jugend, als wir damals vor gut 2 Jahren, das sind schon 3 Jahre her, haben wir damals ja die Jugendarbeit geteilt. Davor war es zusammen mit Tittmoning und Grassau. Und dann standen wir in Traunreuth, als wir es geteilt hatten, auf einmal ohne Gitarrenspieler da. Davor gab es lauter Leute, die richtig gut Gitarre spielen konnten. Da hat sich keiner so richtig getraut, damit einzusteigen. Und dann waren die weg und auf einmal mussten wir daran. Und dann haben sich tatsächlich einige aufgerafft, haben angefangen, Gitarre spielen zu lernen. Am Anfang waren es mehrere, die es versucht haben. Am Schluss ist, glaube ich, bloß eine übrig geblieben. Aber die hat es durchgezogen und die spielt jetzt richtig gut Gitarre. Sie grinst mich an. Leider geht diejenige jetzt nach Frankreich. Aber dafür gibt es jetzt wieder junge Leute, die anfangen, Gitarre zu spielen, weil sie sagen, wir brauchen in der Jugend ja jemanden, der Gitarre spielt. Und das finde ich super. Und sicherlich gehört zum Gitarre spielen und lernen Fleiß dazu. Ich versuche es auch seit 10 Jahren, das zu lernen. Und diesmal bin ich echt motiviert. Da gehört Fleiß dazu, aber ich meine, dieser Wald im Bergland da von Ephraim und Manasse, der ist auch nicht von alleine umgefallen. Und was ich sagen will, ist einfach, jeder von uns hat von Gott was bekommen. Keiner ist völlig talentlos oder unbegabt. Jeder kann irgendwas. Und deswegen entdecke doch das, was Gott dir gegeben hat und entwickle es auch zu Gottes Ehre. Der 4. Punkt. Gott war treu, ist treu und bleibt treu. Und dazu möchte ich gerne lesen Josua 21, die Verse 43 bis 45. Josua 21, 43 bis 45. So hatte also der Herr den Israeliten das ganze Land gegeben, dessen Verleihung er ihren Vätern zugeschworen hatte. Sie hatten es in Besitz genommen und sich darin niedergelassen. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe auf allen Seiten, ganz so, wie er es ihren Vätern zugeschworen hatte. Denn keiner von all ihren Feinden hatte ihnen widerstehen können. Alle ihre Feinde hatte der Herr in ihre Gewalt gegeben. Von allen Segensverheißungen, die der Herr dem Hause Israel gegeben hatte, war keine einzige unerfüllt geblieben. Alle waren eingetroffen. Und diese kurze Zusammenfassung von Gottes Handeln, die macht uns doch Mut für unser Leben mit ihm. Er war seinem Volk treu. Er hat seine Verheißungen wahrgemacht. Und auch schon die Verheißungen, die er Abraham damals gegeben hat, als das Volk noch gar kein Volk war, sondern einfach ein Mann und eine Frau. Und das Volk Israel, das hatte die Treue Gottes im eigenen Leib erlebt. Er hat sie aus Ägypten geführt. Er hat das Schilfmeer geteilt. Er hat sie in der Wüste mit Brot versorgt. Er hat sie ins verheißene Land gebracht und die anderen Völker vor ihnen vertrieben. Und bis heute gibt es das Volk Israel, obwohl immer wieder versucht wurde, dieses Volk zu vernichten. Obwohl das Volk über alle Kontinente zerstreut war. Und seit 1948 hat dieses Volk wieder ein eigenes Land. Und auch dieses Land hat Bestand, obwohl es von lauter feindlichen Ländern umgeben ist. Israel ist ein Paradebeispiel für Gottes Treue. Und auch in unserem Leben hat sich Gottes Treue schon bewiesen. Er ist und er bleibt treu. Und auch wenn sich um uns her alles verändert, er ändert sich nicht. Er ist der, auf den wir uns verlassen können, egal was die Zukunft bringt. In Jesaja 46, Vers 4, da sagt dieser Gott über sich selbst: Bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Ich habe es getan und ich will es auch fernerhin. Und ich will euch auch fernerhin heben, tragen und erretten. In 2. Timotheus 2, Vers 13, da schreibt Paulus über diesen Gott: Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und in 5. Mose 32, Vers 4, finde ich eine ganz wunderbare Beschreibung von Gott. Da heißt es: Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Das ist unser Gott. Ein Fels, der gerecht und aufrichtig ist, der treu ist und ohne Falsch. Ihm können wir wirklich vertrauen. Kommen zum fünften Punkt. Den habe ich genannt: Sonderwege bringen Schwierigkeiten. In Kapitel 22, da entlässt Josua die 2,5 Stämme, die ihr Siedlungsgebiet auf der Ostseite des Jordans haben. Und als die sich dann auf den Heimweg begeben, da fangen sie an, oder als sie an Jordan kommen, da haben sie die Idee, dass sie einen Altar bauen könnten am Jordan, der sie daran erinnern sollte, dass ihre Stämme auch zum Volk Israel gehören, auch wenn sie auf der anderen Seite des Jordan wohnen. Und als das die anderen Stämme mitbekommen, da glauben sie, dass diese 2,5 Stämme auf einmal vom Gott Israels abfallen wollen und bereiten sich darauf vor, Krieg gegen diese Stämme zu führen, weil sie denken, die bauen einen Altar, um dort selbstständig Opfer zu bringen und nicht in der Stiftshütte, so wie es Gott geboten hat. Aber bevor es dann direkt losschlagen und da einen Krieg anzetteln, schicken sie doch erst noch eine diplomatische Delegation los, um das mal zu klären mit ihnen. Und das können wir dann nachlesen, was da gesprochen wird in Josua 22, die Verse 16 bis 20. Da kommen sie zu ihnen und sagen: Was ist das für eine Treulosigkeit, die ihr euch gegen den Gott Israels habt zu Schulden kommen lassen, dass ihr euch heute vom Herrn abwendet, indem ihr euch ein Altar baut und euch so gegen den Herrn auflehnt? Haben wir noch nicht genug an der Versündigung bezüglich Peors, von der wir uns bis auf den heutigen Tag noch nicht gereinigt haben und um deretwillen das Sterben über die Gemeinde des Herrn kam? Und ihr wollt euch dennoch heute vom Herrn lossagen? Die Folge davon wird sein, wenn ihr euch heute gegen den Herrn auflehnt, so wird er morgen seinen Zorn an der ganzen Gemeinde Israel auslassen. Wenn übrigens das Land, das ihr innehabt, nach eurer Ansicht unrein ist, so kommt doch in das Eigentumsland des Herrn herüber, wo sich die Wohnstätte des Herrn befindet, und macht euch mitten unter uns ansässig. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und lehnt euch nicht gegen uns auf, indem ihr euch außer dem Altar des Herrn, unseres Gottes, noch einen besonderen Altar erbaut. Ist nicht damals, als Achan, der Sohn Seras, sich treulos erwies und an dem Gewandten gut vergriffen hat, ein Zorngericht über die ganze Gemeinde Israels ergangen, obgleich er nur ein einzelner Mann war? Hat er nicht sein Vergehen mit dem Tode büßen müssen? Also sie sind sehr aufgebracht, weil sie einfach wissen um die Heiligkeit Gottes und dass sich Gott sowas nicht gefallen lassen würde. Und deswegen reden sie in so deutlichen Worten mit diesen 2,5 Stämmen. Aber die 2,5 Stämme können das dann glücklicherweise alles erklären. Sie sagen, also es ist kein Brandopferaltar, keine Sorge. Es soll einfach ein Erinnerungsmal für uns sein, dass wir zu euch gehören, dass eure Kinder später auch mal sagen können, ja, diese Völker da östlich des, oder diese Stämme östlich des Jordans, die gehören auch zum Volk Israel. Und als es geklärt ist, da zieht die Delegation wieder ab und alle freuen sich, dass es nicht zum Krieg kommt. Die Frage ist, ob sich wirklich alle gefreut haben, weil wir nichts davon lesen, wie Gott zu der ganzen Sache steht. Tatsache ist, die 2,5 Stämme, die auf der Ostseite des Jordans lebten, die lebten auf der falschen Seite. Die lebten nicht im verheißenen Land. Sie hatten zwar in 4. Mose 32 dem Mose das Zugeständnis abgerungen, sich dort ansiedeln zu dürfen, aber dieses Gebiet hat nicht zum verheißenen Land gehört. Und in 4. Mose 32, als Mose ihnen dieses Zugeständnis macht, da lesen wir nichts darüber, dass Mose mit Gott darüber gesprochen hätte davor. Sondern ja, es macht den Eindruck, als ob Mose das einfach selbstständig entschieden hätte. Die 2,5 Stämme, als sie dorthin kamen an das Ostjordanland und sie hatten damals viel Vieh, haben sie gesehen, dieses Land hier auf dieser Seite des Jordans, es ist gut geeignet zur Viehzucht. Es gibt viel Gras und deswegen wollen wir hier bleiben. Und wir wollen gar nicht mitten das verheißene Land, das Gott uns eigentlich zugesagt hat. Und Mose erlaubt es ihnen damals unter der Bedingung, dass sie doch bei der Eroberung des verheißenen Landes mithelfen müssen, die Soldaten, aber sie können dort wohnen bleiben auf der Ostseite. Und der amerikanische Bibelausleger Warren Wiersbe, der schreibt dazu in seinem Kommentar, indem sie diese Entscheidung trafen, also auf der Ostseite des Jordans zu bleiben, zerteilten Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse die Nation und sonderten sich selbst von den Segnungen des Landes Kanaan ab. Sie entfernten sich von der Stiftshütte und näherten sich dem benachbarten Feind. Sie wurden zu dem, was ich gläubige Randsiedler nenne. Die 2,5 Stämme sind ein Bild für Gläubige, die die Segnungen und die Schlachten Kanaans erlebt haben, ihr Erbteil in Christus. Es aber vorziehen, im Grenzbereich zu leben, außerhalb des von Gott festgesetzten Segensortes. Ich glaube, solche Randsiedler, solche gläubigen Randsiedler, die gibt es in jeder Gemeinde. Sie sind zwar oft da und vielleicht sogar auf dem Papier Mitglied der Gemeinde, aber innerlich ist da irgendwie eine große Distanz. Vielleicht wurden sie mal verletzt und haben sich deswegen zurückgezogen. Vielleicht scheuen sie davor zurück, anderen Einblick in ihr Leben zu geben. Vielleicht kommen sie am Sonntag deshalb, weil ein Sonntag ohne Gottesdienst irgendwie komisch wäre. Ich weiß es nicht, ich sehe nicht ins Herz rein. Aber ich weiß, dass so ein Randsiedlerleben gefährlich ist. Man bringt sich um viele Segnungen und man schwächt noch dazu die Gemeinde, weil man nicht den Platz ausfüllt, den Gott für einen vorgesehen hat. Von diesen 2,5 Stämmen im Ostjordanland, da wird uns später in 1. Chronik 5, in den Versen 25 und 26, etwas ziemlich Erschreckendes berichtet. 1. Chronik 5, die Verse 25 und 26. Da sie aber dem Gott ihrer Väter untreu wurden und mit den Göttern der im Lande wohnenden heidnischen Völker, die doch Gott vor ihnen her vertilgt hatte, Götzendienst trieben, da erregte der Gott Israel den assyrischen König Pul und den assyrischen König Tiglat-Pilneser zur Wut, sodass er die Rubeniten, die Gaditen und den halben Stamm Manasse in die Gefangenschaft schleppte und sie nach Hala sowie an den Habor und nach Hara und an den Fluss Gosan bringen ließ, bis auf den heutigen Tag. Das, was am Anfang so verlockend aussah für diese Randsiedler, hat sich als ziemlich gefährlich herausgestellt und als eine schlechte Entscheidung für ihre Nachkommen. So ein Randsiedlerleben ist gefährlich. Und wenn du so ein Randsiedler bist, dann denk doch mal drüber nach, ob es nicht Zeit wäre, da was dran zu ändern. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben 5 Punkte angeschaut. Der erste war Kaleb, der rüstige Rentner, von dem wir Geduld und Gehorsam lernen können. Und natürlich auch, dass es für Gott kein altes Eisen gibt. Er war mit 85 immer noch für Großes brauchbar, das, was Gott durch ihn tun wollte. Der zweite Punkt von den Leviten, da haben wir gelernt, dass es Wichtigeres gibt als irdischen Reichtum, nämlich die Beziehung zu unserem Herrn. Denn die Josef-Stämme, Ephraim und Manasse, sind ein Bild dafür, dass wir das, was uns Gott an Talenten gegeben hat oder an Gaben gegeben hat, auch nutzen sollten, insbesondere auch um anderen damit zu dienen. Dann Gottes Treue, die sich erwiesen hat in der Landnahme, soll unser Vertrauen stärken in diesen Gott. Und die Stämme im Ostjordanland, die sollten uns eine Warnung sein, dass wir nicht gläubige Randsiedler bleiben oder werden. Amen.